HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
This is not a moment for self-congratulation.
Es ist kein Augenblick, um uns hier selbst zu gratulieren. Wir haben viel zu lang gebraucht. Während wir hier über Kommas stritten, haben die Flugzeuge Assads immer mehr Menschen getötet.
Now that resolution needs to be.
Diese Resolution muss jetzt sofort umgesetzt werden. Wir brauchen Überwachungsmechanismen.
Es ist eine Schande, wie mit den Menschen in der Ostghouta umgegangen wird, auch in Idlib. Wir sind wieder im Mittelalter.
In Russland wird völlig anders argumentiert als im Westen. Die Extremisten erlauben den Bürgern nicht, die Stadt zu verlassen. In verschiedenen Gefängnissen halten sie Kinder und Frauen gefangen und bereiten Provokationen vor, auch mit dem Einsatz von chemischen Waffen.
Das Wesentliche ist einfach, eine 30-tägige Waffenruhe zu erhalten, um eben Zugang zu den ca. 5,6 Millionen Menschen, die in fast 1500 Dörfern verteilt, wirklich auf dringendste Hilfe warten.
Noch während der Sicherheitsrat die Feuerpause ohne Verzögerung beschloss, fielen wieder Bomben in Ostghouta.
Es ist höchste Zeit, diese Hölle auf Erden zu stoppen. Das sagt der Generalsekretär der Vereinten Nationen, während und weil auch heute wieder Bombenangriff auf Bombenangriff gefolgt ist in Ostghouta in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus. Und das, obwohl die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates am Wochenende eine Waffenruhe vereinbart haben. Einstimmig, also auch mit Zustimmung Russlands, das eine solche Waffenruhe bislang mit seinem Veto blockiert hatte. 30 Tage soll sie nun dauern, diese Waffenruhe, damit Kranke und Verletzte in Sicherheit gebracht oder an Ort und Stelle mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden können, was zuletzt gerade in Ostghouta ein Ding der Unmöglichkeit war. Aber eines ist diese Waffenruhe definitiv nicht. Sie ist keine absolute Ruhe. Denn der Kampf gegen Terrorgruppen, der werde trotzdem weitergehen, haben gleich mehrere Konfliktparteien klargestellt. Und dieser Hinweis taugt im wahrsten Sinne des Wortes als ein Totschlagargument, weil jede Seite zunächst mal selbst darüber entscheidet, wen sie als Terrorgruppe einstuft. Weil es immer schwieriger wird, zu überprüfen, was die einzelnen Konfliktparteien über sich und ihre Gegner verbreiten. Und weil jeden Tag neue Fronten entstehen können. Wenn die Waffen ruhen, der Krieg in Syrien, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Freund und Feind auseinanderzuhalten in Syrien, das ist mittlerweile auch ein Ding der Unmöglichkeit, weil Freundschaften und Feindschaften je nach Ort und je nach Lage sehr plötzlich beginnen und enden können. Wer da alles kämpft und wo, gegen wen und an wessen Seite, darüber gibt uns jetzt zunächst mal unsere Korrespondentin Anna Osius einen Überblick.
In Syrien gibt es gleich mehrere Kriegsschauplätze. In der Region Ostghouta, nahe der Hauptstadt Damaskus, und in der Provinz Idlib im Norden Syriens geht die Regierung von Präsident Assad gegen die Aufständischen vor, die diese Gebiete kontrollieren. Ostghouta ist von der Assad-Armee eingekesselt. In dem Gebiet leben nach UN-Angaben 400.000 Menschen. Die Aufständischen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich radikalisiert. Sowohl in Ostghouta als auch in der Provinz Idlib sind eine Mehrheit dschihadistische Kämpfer verschiedener islamistischer Gruppierungen, die teilweise Al-Qaida nahestehen. Daher greifen auch die sogenannten Deeskalationszonen nicht, die eigentlich in Ostghouta und Idlib eingerichtet sind. Assad und seine Verbündeten hatten immer wieder erklärt, trotz Deeskalationszonen gegen Anhänger des IS und Al-Qaida vorzugehen. Allerdings, und das kritisieren die Vereinten Nationen, die Luftangriffe treffen mehrheitlich Zivilisten. Schätzungsweise 10% der in Ostghouta lebenden Menschen sind bewaffnete Kämpfer, der Rest mehr als 300.000 Zivilisten. Assad erhält bei seinem Kampf gegen die Aufständischen Unterstützung aus Russland und dem Iran. Russland fliegt vor allem in der Provinz Idlib Luftangriffe. Iranische Kämpfer sind ebenso wie die verbündete libanesische Hisbollah auch am Boden aktiv. Im Norden Syriens, in Afrin, gibt es einen weiteren Konflikt. Dort hat die Türkei vor gut einem Monat eine Offensive gegen die kurdische YPG begonnen, die die Region um Afrin kontrolliert. Die YPG gilt als Ableger der PKK, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird. Jetzt haben die Kurden in Afrin Unterstützung durch Einheiten bekommen, die Assad nahestehen. Im Gegenzug haben die Kurden die von ihnen kontrollierten Stadtviertel in Syriens zweitgrößter Stadt Aleppo wieder an Assad zurückgegeben. Die Kurden und Assad gelten schon länger als stillschweigende Verbündete. Assad hatte die Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden aus taktischen Gründen lange geduldet, weil ihn dafür die Kurden im Syrienkrieg nicht in Frage stellten. Doch Assads eigentliches Ziel ist klar, er will Syrien wieder vollständig unter seine Kontrolle bringen. Auch die USA mischen in Nordsyrien mit. Sie unterstützen die Kurden im Kampf gegen den IS, aber auch darüber hinaus und wollen den Einfluss des Iran in Syrien begrenzen. Durch die kurdisch-amerikanische Allianz kommt es zu Spannungen zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA. Und auch Israel engagiert sich in Syrien und greift iranische Ziele auf syrischem Boden an. Kürzlich wurde ein israelischer Kampfjet von Syrien abgeschossen. Der Krieg in Syrien, er ist schon längst Schauplatz zahlreicher internationaler Akteure und ein Schmelztiegel geopolitischer Konflikte.
Das berichtet unsere Korrespondentin Anna Osius. Und in dieser Situation soll jetzt eine Waffenruhe all diese inländischen und auswärtigen Akteure vorübergehend voneinander trennen. Aber das Assad-Regime, die Türkei und Russland haben schon deutlich gesagt, dass sie weiterhin gegen Terrorgruppen kämpfen werden. Und was die umkämpfte Rebellenhochburg Ostguta angeht, so hat der russische Präsident Putin heute von täglichen Kampfpausen gesprochen, die er fordere. Was ja auch nicht gerade nach einer durchgehenden Waffenruhe klingt. Christine Hellberg, freie Journalistin und langjährige freie Korrespondentin in Syrien. Guten Abend.
Guten Abend.
Müssen also zum Beispiel die Menschen in Ostguta jetzt ihre Hoffnung begraben, dass sie während der vielbeschworenen Waffenruhe endlich versorgt oder in Sicherheit gebracht werden können?
Ich bin nach wie vor sehr skeptisch, dass tatsächlich Hilfskonvois durchgelassen werden, dass die Waffen dauerhaft schweigen. Denn tatsächlich hat ja das Assad-Regime und auch Russland haben so viel investiert, jetzt auch militärisch schon in die Rückeroberung von Ostguta, dass man das sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen möchte mit einer 30-tägigen Feuerpause. Und so ist das wahrscheinlich auch zu verstehen, was heute Russland angeboten hat, also eine mehrstündige tägliche Feuerpause, um Zivilisten zu schonen. Das klingt ja auch ein wenig zynisch, wenn wir sehen, in welcher Form Krieg geführt wird, weil es ja eben kein Krieg gegen Terroristen ist in Ostguta, sondern die kollektive Bestrafung von Zivilisten, die dort leben.
Wie ließe sich denn nach Ihrer Einschätzung überhaupt kontrollieren, ob eine Waffenruhe eingehalten wird und ob dann tatsächlich, wenn gekämpft wird, auch wirklich nur gegen Terrorgruppen gekämpft wird, wenn doch in diesem Krieg jede Konfliktpartei andere Behauptungen aufstellt, nämlich die jeweils eigenen, und es für unabhängige Beobachter ja oft schwierig ist, dann überprüfbare Informationen zu kommen?
Genau daran kranken ja auch sämtliche Versuche, Waffenruhen durchzusetzen. Im Grunde haben wir ja schon eine Deeskalationszone in Ostguta und in Idlib im Norden des Landes und im Süden in Dara. Aber es funktioniert eben nicht, wenn wir immer wieder Terrorgruppen davon ausnehmen, weil eben jede Konfliktpartei in Syrien ihre eigenen Terroristen hat. Die Türkei sagt ja aktuell auch, naja, also die YPG, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten, sind ja für uns auch Terroristen. Die dürfen wir ja dann weiter bekämpfen. Und so sagt eben das Assad-Regime und auch Russland sagen, also in Ostguta sitzen Terroristen, die dürfen wir weiter bekämpfen. Und das ist der Vorwand, den wir eben schon kennen seit vielen Jahren, um diese Gebiete doch flächendeckend zu bombardieren mit sehr willkürlichen Waffen wie Fassbomben oder eben auch gezielt dort zivile Infrastruktur anzugreifen, wie Krankenhäuser, wie Marktplätze und wie Schulen. Also wir haben eben nicht den Mechanismus, den es bräuchte. Jeder, der sich nicht dran hält, bleibt unbestraft. Und das ist das Problem, woran jeder Versuch bisher gescheitert ist, in Syrien Waffenruhen durchzusetzen.
Wer hätte denn die Autorität, eine, sagen wir mal, flächendeckende oder weitgehend flächendeckende Waffenruhe in Syrien durchzusetzen und dann auch zu garantieren?
Es gibt tatsächlich keine internationale Autorität, die in Syrien funktionieren würde, weil unsere internationalen Institutionen und Mechanismen nicht mehr funktionieren in diesem Konflikt. Sie versagen seit 7 Jahren. Der Weltsicherheitsrat ist blockiert, ist gespalten und alle anderen Institutionen, der Internationale Strafgerichtshof oder das Völkerrecht, das man sonst anrufen könnte, das funktioniert nicht mehr. Und wir haben eben nicht mehr Weltmächte, die Russland und die USA, die man dann zusammen an einen Tisch setzen würde und sagen würde, könnt ihr euch jetzt mal einigen, könnt ihr das mal aushandeln. Auch das funktioniert nicht mehr. Dieser Konflikt ist so dominiert inzwischen von staatlichen und auch nichtstaatlichen Akteuren wie Milizen, Söldner, Truppen. Und jeder dieser internationalen Staaten interveniert in Syrien ja nicht mehr nur, um innerhalb des Syrien-Konfliktes Partei zu ergreifen, sondern in Wirklichkeit intervenieren diese Mächte ja für ihre eigenen Interessen, weswegen die ganzen syrischen Gruppen nur noch Juniorpartner sind. Ja, also egal, ob auf Assads Seite oder auf Oppositionsseite, auf Rebellenseite, alle diese Akteure sind nur noch Manipulationsmasse. Schauen Sie sich die Freie Syrische Armee an, mal ursprünglich als Aufstand gegen Assad entstanden, Freie Rebellengruppe und jetzt sind das Söldner Erdogans, die gerade in Afrin die Kurden bekämpfen. Also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was geworden ist aus diesen ganzen syrischen bewaffneten Gruppen, die inzwischen eben einfach nur korrumpiert sind und manipuliert werden von ausländischen Mächten, die für ihre eigenen Interessen kämpfen.
Das heißt also, das Interesse der meisten Konfliktparteien, wenn nicht sogar aller Konfliktparteien an einer Waffenruhe, ist so gering, dass man gar nicht darauf hoffen braucht, dass eine Waffenruhe jetzt vielleicht mal wirklich für Verhandlungen genutzt würde.
Das ist das Dramatische, dass die Mächte, die in Syrien zuständig sind, als Garantiemächte für Waffenruhe, für Deeskalation, dass diese Mächte in Wirklichkeit den Konflikt weiter befeuern, weil sie eben eigene Ziele verfolgen. Also die Türkei, die eigentlich zuständig wäre für Deeskalation im Norden, in Idlib, hat jetzt mal eben selber einen Krieg begonnen gegen die Kurden in Afrin. Russland, das eigentlich zuständig ist für Waffenruhe, Deeskalation in Ostruta, bombardiert dort selbst auch zivile Ziele, weil sie sagen, dieses Gebiet müssen wir einfach zurückerobern. Wir wollen Assad an der Macht halten. Präsident Putin möchte ja vor den Präsidentschaftswahlen in Russland jetzt gerne diesen Konflikt beenden, der wahnsinnig teuer ist. Diese Intervention kostet Russland sehr viel Geld. Er möchte jetzt sagen, wir stabilisieren das Land, wir machen Assad wieder zur legitimen Regierung, die ganze Welt soll wieder mit ihm zu tun haben, möglichst das Land wieder aufbauen. Das ist Russlands Ziel und das muss man jetzt eben gerade noch durchsetzen in Ostruta und in den anderen Deeskalationsgebieten, sprich Idlib im Norden, Dada im Süden. Und wenn das alles erstmal zurückerobert ist, dann kann man sich inszenieren womöglich als irgendein Friedensstifter, obwohl man in Wirklichkeit eine Grabesruhe gebracht hat dem Land.
Hätte denn außer den Zivilisten, die ja zu schwach ist, um das selber herbeizuführen, hätte außer den Zivilisten noch jemand Interesse vielleicht an einer Waffenruhe, um zum Beispiel ja neue Kräfte zu sammeln, sich neu aufzustellen? Das wäre ja vielleicht dann durch die Hintertür eine Möglichkeit, eine Waffenruhe herbeizuführen, weil sie eben vielleicht im Interesse der einen oder anderen Konfliktpartei liegt.
Ich glaube, die einzigen, die ein Interesse haben zum jetzigen Zeitpunkt, wären womöglich einzelne Rebellengruppen, wobei die Hoffnung nicht mehr groß ist, da irgendeine Wende herbeizuführen, sondern die müssen eigentlich um ihr eigenes Überleben kämpfen. Sie wissen, wenn sie in Ostruta geschlagen werden, dann werden sie nach Idlib evakuiert, wo sie wenige Wochen oder Monate später wieder angegriffen und vernichtend geschlagen werden. Also ich denke, ein wirkliches Interesse an einer Waffenruhe im Sinne einer Neubewaffnung oder das Sammeln von Kräften, das sieht da, glaube ich, keiner mehr so richtig. Ich glaube, die einzigen, die halt ein massives Interesse haben, das sind die Zivilisten. Und die haben natürlich schon auch ein Recht, sich auf die Vereinten Nationen, ja, ihre Hoffnung darauf zu richten. Und die Vereinten Nationen haben meiner Meinung nach durchaus einen Hebel, den sie einfach nicht nutzen. Denn die Vereinten Nationen finanzieren für das Assad-Regime die gesamte humanitäre Versorgung der Menschen in den Regierungsgebieten. Ja, dort wird mit diesen historisch größten Programmen für einen einzelnen Staat der humanitären Hilfe für Syrien, dort werden Menschen also versorgt mit Nahrungsmitteln, mit Unterkunft, aber auch Lehrer werden bezahlt, Krankenhäuser werden finanziert und all das, ohne gleichzeitig die Bedürftigsten in Syrien zu erreichen. Meiner Meinung nach müssten die Vereinten Nationen ihre humanitäre Hilfe an die Bedingung knüpfen, dass tatsächlich alle Menschen versorgt werden und nicht nur die Menschen unter Regierungsgebieten und dann eben Gelder mal zurückhalten. Deswegen stirbt keiner in Regierungsgebieten, das muss man dazu sagen. Das darf nicht auf dem Rücken der Zivilisten dort passieren. Auch dort leben Menschen, die versorgt werden müssen. Aber die Vereinten Nationen müssten sich in eine Position der Stärke begeben, die sie haben, weil Assad gar nicht verzichten kann auf diese humanitäre Hilfe. Und das wäre meiner Meinung nach eine kurzfristige Lösung zu sagen, jetzt frieren wir erstmal die Millionen ein für Assad, bis wir die nächsten Hilfskonvois tatsächlich nach Ostruta bringen und dort die Menschen versorgen können.
Christin Hellberg, freie Journalistin und langjährige freie Korrespondentin in Syrien. Vielen Dank. Wenn die Waffen ruhen, der Krieg in Syrien. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über einen Krieg, den wir uns hierzulande wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Und zwar auch deshalb nicht, weil es eine solche Art von Krieg schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gegeben hat in Deutschland, in Europa. Ein Krieg, in dem ganze Regionen eines Landes zu Schlachtfeldern werden, auf denen sich eine Vielzahl heimischer und auswärtiger Akteure bekriegen. In unterschiedlichen Allianzen, bei ständig wechselnden Kräfteverhältnissen und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Einen solchen Krieg gab es in Europa, in Deutschland, in Hessen vor annähernd 400 Jahren. Den Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648. Und in diesen Krieg versetzt der Schriftsteller Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen seinen Romanhelden Simplicissimus.
Als es tagte, futterte ich wieder von dem Weizen und ging dann nach Gelnhausen. Dort fand ich die Stadttore offen, teils verbrannt, teils auch noch mit Misthaufen verbarrikadiert. Ich ging hinein, konnte aber nirgendwo einen lebenden Menschen entdecken. Stattdessen lagen in den Straßen überall Tote, manche vollständig nackt, andere bis aufs Hemd entkleidet. Dieser jammervolle Anblick war mir, wie sich jeder vorstellen kann, ein schreckliches Spektakel. In meiner Einfalt konnte ich mir nicht erklären, was für ein Unglück diesen Ort in eine solche Lage gebracht haben mochte. Wenig später erfuhr ich aber, dass die kaiserlichen Truppen einige Weimarische dort überrumpelt hatten. Kaum 2 Steinwürfe weit drang ich in die Stadt vor, dann hatte ich mich an ihr schon satt gesehen, kehrte um und ging durch die Wiesen bis zu einer guten Landstraße, die mich bis vor die stolze Festung Hanau brachte. Als ich die erste Wache sah, wollte ich einfach durchgehen, aber sogleich rückten mir 2 Musketiere auf den Leib, packten mich und führten mich in ihr Wachlokal.
So schildert der abenteuerliche Simplicissimus im gleichnamigen Roman von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen die Lage im Dreißigjährigen Krieg, als auf deutschem Boden ähnlich viele Konfliktparteien aufeinander trafen wie heute in Syrien. Der dortige Krieg ist längst kein Bürgerkrieg mehr, weil im Laufe der Zeit immer mehr auswärtige Mächte dort eingegriffen haben. In jüngster Zeit hat das noch mehr als zuvor die Türkei getan, der nördliche Nachbar Syriens. Auf Befehl des türkischen Präsidenten sind Truppen in den Norden Syriens vorgerückt, um dort gegen die kurdische Miliz YPG zu kämpfen. Eine militärische Operation mit dem irreführend friedlichen Namen Olivenzweig. Aber genauso betrachtet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan diese Operation, weil er jede Operation gegen Kurden als befriedend betrachtet. Und um sich den Rückhalt der türkischen Bevölkerung zu sichern, scheut er keinen propagandistischen Aufwand, berichtet unser Korrespondent Christian Buttgereit.
Es ist eine merkwürdige Szene auf dem Kongress der Regierungspartei AKP in Karamanmarasch in der Südosttürkei. Ein kleines Mädchen in einer Soldatenuniform wird zu Staats- und Parteichef Erdogan auf die Bühne gebracht. Das Publikum tobt. Doch das Mädchen steht verloren neben dem mächtigen Mann und weint. Erdogan erklärt der Kleinen, dass Soldaten nicht weinen. Er tätschelt die Grundschülerin, gibt ihr einen Kuss auf die Stirn und entdeckt dann die türkische Fahne, die zusammengerollt in ihrer Uniformtasche steckt. Damit, so Erdogan, würde sie zugedeckt, wenn sie als Märtyrerin falle. Nicht wahr? Fragt Erdogan das verstörte Kind und ans Publikum gerichtet. Seht her, sie ist auf alles vorbereitet. Es war dieselbe Veranstaltung, auf der Erdogan laut über eine Generalmobilmachung nachdachte, motiviert durch entsprechende Sprechchöre im Saal.
Sobald der Mobilmachungsbefehl erteilt wird, werden wir alle aufbrechen, allen voran ich selber.
An die vom UN-Sicherheitsrat geforderte 30-tägige Waffenruhe für Syrien fühlt sich die Türkei nicht gebunden. Nach Auffassung der Regierung gilt sie nicht für den Kampf gegen Terroristen. Als solche bezeichnet sie die Kämpfer der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG. Anzeichen, dass die Türkei ihre Position ändert, seit Russland zu einer täglichen Kampfpause für Ostghuta aufgerufen hat, gibt es nicht. Im Gegenteil. Die Regierung spricht von einer neuen Phase der sogenannten Operation Olivenzweig. Regierungssprecher Bekir Bozdar sagte, für die anstehenden Aufgaben seien Spezialkräfte für den Häuserkampf nach Afrin verlegt worden. Dabei beklagen Menschenrechtsorganisationen und Oppositionspolitiker bereits jetzt zahlreiche zivile Opfer durch den türkischen Einmarsch in Afrin. Pervin Buldan, Co-Vorsitzende der zweitgrößten Oppositionspartei HDP.
Wir sind im Besitz von ernstzunehmenden Belegen, also Fotos, die getötete Kinder und Frauen zeigen. Die abgeworfenen Bomben haben leider auch Zivilisten massakriert. Die Behauptung der Regierung in Afrin seien nur, in Anführungsstrichen, Terroristen getötet worden, ist eine Lüge.
Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte weist nach eigenen Angaben von mindestens 112 getöteten Zivilisten, darunter 23 Kinder. Doch Staatspräsident Erdogan spricht von einer sauberen Militäraktion.
Unsere Armee hat bis dato größtmögliche Rücksicht auf Zivilisten genommen. Die Operation hat sich ja gerade aus diesem Grund verzögert. Hätten wir keinen Unterschied zwischen Zivilbevölkerung und Terroristen gemacht, wäre Afrin schon längst eingenommen.
Während der Einsatz zwischenzeitlich stockte, konnten die türkischen Streitkräfte und die mit ihnen verbündete Freie Syrische Armee heute deutliche Erfolge verzeichnen. Sie nahmen mehrere Dörfer ein und kontrollieren nun die gesamte gemeinsame Grenze zwischen Afrin und der Türkei. Mit Spannung schaut die türkische Regierung morgen nach Tschechien. Dort wird der syrische Kurdenpolitiker Salih Muslim einem Haftrichter vorgeführt. Er gilt als quasi Außenminister der autonomen kurdischen Region im Nordosten Syriens. Die Türkei hatte ihn wegen Terrorvorwürfen per internationalem Haftbefehl suchen lassen.
Soweit unser Korrespondent Christian Buttgereit über den Kampf der Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG. Ein Kampf, den sie vor allem in der nordsyrischen Region Afrin führt. Angeblich mit größtmöglicher Schonung der Zivilbevölkerung, wie wir vorhin aus dem Munde des türkischen Präsidenten gehört haben im Bericht unseres Korrespondenten. Aber andere haben uns in eben diesem Bericht auch vom Leid der Zivilbevölkerung in Afrin berichtet. Und in der letzten Woche hat infolgedessen ein Konvoi mit Hilfsgütern versucht, nach Afrin zu gelangen. Mit dabei Professor Gerhard Trabert, Notfallmediziner, Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Rhein-Main-Hochschule Wiesbaden und Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr Hilfskonvoi hat es nicht geschafft, nach Afrin vorzudringen. Woran sind Sie gescheitert?
Ja, also zu Beginn ist mir immer noch mal wichtig zu betonen, weil die Orientierung bestimmt schwierig ist in Syrien, dass diese Region eine basisdemokratisch organisierte Region ist, Afrin und Nordsyrien. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Wenn man sich überhaupt orientiert, dann doch, ob es dort Verbündete gibt, ob es dort Menschen gibt, die versuchen, in einer demokratischen Form, mit einem friedlichen Miteinander verschiedener Ethnien und Religionen zu leben.
Und das unter der Kontrolle der Kurdenmiliz YPG. Verstehe ich das richtig?
Richtig. Ja, genau. Ja, aber man hat dort wirklich eine Selbstverwaltung implementiert, wo die verschiedenen Ethnien wirklich paritätisch partizipativ teilnehmen können, wo auch Frauen und Männer wirklich in allen Entscheidungsstrukturen paritätisch dort beteiligt sind. Das ist wirklich etwas sehr Außergewöhnliches und das kommt mir in den Medien einfach zu wenig rüber.
So, jetzt hatte ich Sie unterbrochen, Sie wollten schildern, was mit Ihrem Hilfskonvoi passiert ist.
Ja, genau. Afrin ist ja eine Enklave, sie ist von dem restlichen Rojava-Gebiet abgetrennt und von syrischen Regimetruppen besetzt. Und wir konnten leider die Hilfsmittel nicht direkt dorthin bringen. Ich wäre auch gerne nach Afrin gefahren, aber man hat gesagt, es wäre zu gefährlich, beziehungsweise es gibt momentan keine Genehmigung.
Gleichwohl haben Sie Kontakt zu Leuten, die sich in Afrin aufhalten. Was hören Sie denn von diesen Gewährsleuten über die Lage, in der sich die Menschen dort befinden?
Ja, das ist wirklich dramatisch. Man hat mir Listen übergeben, wo wirklich 300 Zivilisten mit Namen, mit dem Ort, wo sie gestorben sind, versehen waren. Es sind besonders ältere Menschen und Kinder, die betroffen sind. Man hat auch berichtet, dass gezielt die Wasserversorgung zerstört wurde, die Stromversorgung, dass Schulen angegriffen wurden, Krankenhäuser, also nichts im Hinblick auf eine Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung überhaupt nicht. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der mir auch noch mal vermittelt hat, welche Hilfsgüter dringend benötigt werden, Medikamente, Verbandsmaterial, chirurgisches Equipment, all das wird dort dringend benötigt.
Und diese Lage, die Sie schildern, ist begründet, zumindest maßgeblich begründet, durch die Militäroperation der Türkei oder ist das eine Situation, die es vorher da auch schon gegeben hat?
Zwei Dinge. Also einmal generell, und das kommt mir auch zu kurz, ist diese Region, die Infrastruktur einer medizinischen Gesundheitsversorgung ist zerstört. Der IS hat fast alle größeren Krankenhäuser als militärische Festung benutzt. Und als der IS von der YPG besiegt wurde, das muss man ja auch mal festhalten, dass die Kurden hier den Islamischen Staat besiegt haben, dass sie gestorben sind dafür, für auch unsere Freiheit, wenn man so will. Und diese Krankenhäuser wurden dann von IS zerstört. Alles wirklich. Ich habe in Raqqa, in Kobane, in Manbij, in Tabqa die Krankenhäuser gesehen. Das war wirklich eine Katastrophe. Es gibt zu wenig wirklich Medikamente. Es gibt zu wenig chirurgisches Operationsmaterial. Das ist prinzipiell eine große Tragik dort. Das ist so der stille Tod in meinen Augen, der wenig im Fokus steht. In Afrin hat sich die Situation jetzt durch diesen völkerrechtswidrigen Einmarsch der türkischen Armee deutlich verschärft. Ja, und ich spüre auch bei den Menschen dort, man hat jetzt doch im letzten Jahr im Frieden dort leben können, man hat wieder eine Infrastruktur aufgebaut und jetzt wird alles durch diesen militärischen Einmarsch, durch auch diese Kriegsverbrechen, die dort begangen werden, wird alles wieder die Menschen sind verunsichert, sie sind traurig, sie sind hilflos, sie sind ängstlich. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der mir sehr anschaulich berichtet hat, wie er unter dem IS gelitten hat, wie vor seinen Augen ein Kollege getötet wurde. Und er sagt, und jetzt werden wir diffamiert von Erdogan und jeder von uns soll ein Terrorist sein. Ja, also das ist wirklich etwas, was die Menschen zutiefst betroffen macht, verunsichert. Und in meinen Augen muss hier auch Europa, muss auch die deutsche Bundesregierung reagieren. Der NATO-Partner Türkei begeht hier ein Kriegsverbrechen und das muss deutlich gemacht werden. Und Waffenexporte müssen natürlich sofort eingestellt werden. Dort wird mit deutschen Leopard 2 Panzer werden Zivilisten getötet.
Haben Sie denn Anhaltspunkte dafür, dass ja möglicherweise dann die Situation sich irgendwann mal so weit verbessern kann, dass Sie mit Hilfskonvois da reinkommen, damit Sie den Zivilisten dort helfen können?
Ja, das ist schon etwas, was wir schon lange fordern. Es muss einfach geschützte Korridore geben, dass endlich die Zivilbevölkerung mit Medikamenten, mit Nahrungsmitteln, man hat mir gesagt, in Afrin sind sehr viele Menschen jetzt in Kellern, weil sie Angst haben vor den Bomben. Sie frieren, sie haben nicht genügend sauberes Trinkwasser. Also das muss schnellstmöglich möglich sein und praktiziert werden. Ich muss sagen, in welcher Welt leben wir wirklich momentan, dass so eine elementare Hilfe nicht möglich ist, dass man sich darauf nicht einigen kann. Und die, die immer am meisten leiden, sind wirklich Zivilisten. Und da, das ist ja auch eine ganz neue Qualität, dass so bewusst Krankenhäuser, die medizinische Infrastruktur, die Bildungsinfrastruktur zerstört wird von der Türkei, von Assad, von Putin, um wirklich die Menschen zu demoralisieren. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Und da müssen wir auch vielleicht hier noch mehr auf die Straße gehen und gegen diese Menschenrechtsverletzungen demonstrieren.
Professor Gerhard Trabert, Notfallmediziner, Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Rhein-Main-Hochschule Wiesbaden und Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Vielen Dank. Trotz der furchtbaren Lage der Zivilbevölkerung in Syrien, die uns Professor Trabert gerade ja auch nochmal geschildert hat, haben wir gehört, dass die Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg zumeist nicht das geringste Interesse an einer Waffenruhe haben. Ob das auch für die Truppen gilt, die die Konfliktparteien und ihre Führer in diesen Krieg hineinschicken, für die Soldaten, die Kämpfer, die Milizionäre? Was in ihnen vorgeht, hat während des Dreißigjährigen Krieges vor fast 400 Jahren den Schriftsteller Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen beschäftigt. In seinem Roman vom abenteuerlichen Simplicissimus. Und er lässt seinen Protagonisten darüber nachsinnen.
Hunger und Durst, auch Hitze und Kälte, Arbeit und Armut, wie es auch fällt, Gewalttat und Ungerechtigkeit treiben wir Landsknechte allezeit. Diese Verse waren keineswegs erlogen, sondern stimmten mit ihrem ganzen Tun und Wesen überein, das doch aus nichts besteht als Fressen und Saufen, Hunger und Durstleiden, Hurerei und Knabenschänden, Lärmen und Spielen, Schlemmen und Schwelgen, Morden und ermordet werden, Totschlagen und totgeschlagen werden, Foltern und gefoltert werden, Vertreiben und vertrieben werden, Ängstigen und geängstigt werden, Rauben und beraubt werden, Plündern und ausgeplündert werden, sich fürchten und gefürchtet werden, Jammer bereiten und Jammer erleiden, Schlagen und geschlagen werden, kurz immer nur zugrunde richten und beschädigen und dafür wieder zugrunde gerichtet und beschädigt werden, woran sie weder der Winter noch der Sommer, weder Schnee noch Eis, weder Hitze noch Kälte, weder Regen noch Wind, weder Berg noch Tal, weder Feld noch Morast, weder Gräben, Pässe, Meer, Mauern, Wasser, Feuer noch Welle, weder Vater noch Mutter, Brüder und Schwestern, weder Gefahr ihres Leibes, ihrer Seele noch ihres Gewissens, ja weder der Verlust ihres Lebens noch der des Himmels, noch sonst etwas, das sich mit einem Namen benennen ließe, hindern konnte. Also taumelten sie in ihren Taten und Untaten immer eifrig fort, bis sie schließlich bei Schlachten, Belagerungen, Erstürmungen, Feldzügen nach und nach umkamen, starben, verdarben und krepierten, ausgenommen einige wenige, die im Alter, wenn sie nicht genug erbeutet und gestohlen hatten, die allerbesten Bettler und Landstreicher abgaben.
Totschlagen und totgeschlagen werden, foltern und gefoltert werden, vertreiben und vertrieben werden, ängstigen und geängstigt werden. Was der Schriftsteller Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen vor fast 400 Jahren über den 30-jährigen Krieg hier bei uns in Deutschland schrieb, das könnte er heute wohl genauso gut über den Krieg in Syrien schreiben. Dem widmen wir heute Abend den Tag in HR2 Kultur, wenige Tage nachdem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Konfliktparteien zu einer Waffenruhe aufgefordert hat. Wenn die Waffen ruhen, der Krieg in Syrien, so heißt deshalb heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wie es ist, wenn die Waffen ruhen, das haben Menschen in Syrien in den letzten Jahren auch immer wieder erleben dürfen, sogar ziemlich oft, aber niemals überall, niemals für lange und schon gar nicht dauerhaft, wie wir wissen. Unser Korrespondent Björn Blaschke mit einer Chronik der Feuerpausen.
Der Himmel wolkenlos blau, die Luft erfüllt von Klängen, die die Menschen lange nicht hören konnten, Rufe von Kindern, die auf der Straße spielen, zwitschernde Vögel. In den Monaten, den Jahren zuvor existierte das nicht, oder der Gefechtslärm und das Dröhnen von Hubschraubern und Kampfflugzeugen übertönten alles. Ein Mann lächelt. Die Leute sind entspannt, weil keine Flugzeuge am Himmel sind. Hoffentlich bleibt es so. So Gott will, wird niemand zu Schaden kommen. Das war Mitte September 2016 in Ost-Aleppo, der erste Tag einer Waffenruhe, die in ganz Syrien galt. Nach nur 6 Tagen endete sie. Der Krieg in Syrien ging weiter. Der Traum von Frieden zerschossen. Ost-Aleppo kurz darauf ein Inferno. Wer das zusammenzählt, was die Chronik des Bürgerkrieges in Syrien seit 2011 bei Wikipedia auflistet, kommt auf 22 Einträge unter den Schlagwörtern Feuerpause, Waffenstillstand und Waffenruhe. Ohne die, die der UN-Sicherheitsrat am vergangenen Wochenende per Resolution forderte. Und auch sonst dürfte die Zahl 22 nicht alle Feuerpausen in Syrien beinhalten, denn immer wieder haben die dortigen Kriegsparteien lokale Feuerpausen ausgerufen. Gehalten haben sie zumeist nur kurz, und das hat verschiedene Gründe. Die UN-Resolution, die am vergangenen Wochenende verabschiedet und vom kuwaitischen UN-Botschafter verlesen wurde, ist schlüpfrig. Wie so viele Beschlüsse zu Feuerpausen schließt auch das Dokument mit der Nummer 2401 manche Gruppen von der Waffenruhe aus, den IS und Gruppen, die Al-Qaida nahestehen oder direkt zu dem Netzwerk gehören. Ein Gummipassus. Er erlaubt dem Regime in Damaskus und seinen Verbündeten, jede unliebsame Gruppe als Al-Qaida nahe anzugreifen. Nicht weniger dehnbar, das Selbstverteidigungsrecht, das die Führung in Damaskus in Anspruch nimmt, wird sie angegriffen, feuert sie zurück, wie der syrische UN-Botschafter in New York erklärte. Manche Feuerpause ist ohnehin keine Waffenruhe. Zwar mögen Menschen, die in belagerten Orten eingekesselt sind, nicht mehr mit Raketen beschossen werden, aber unter der Waffe Hunger leiden sie dennoch. Das meint auch Wael Ulwan, ein syrischer Oppositioneller mit Sitz in Istanbul. Tod oder Tod, das ist die Alternative. Tod durch Angriffe oder Tod durch Hunger, Blockade oder sich ergeben. Dem Regime von Bashar al-Assad, das nur Töten und Völkermord kennt. Syriens Präsident Bashar al-Assad hat schon vor Jahren erklärt, die Souveränität im ganzen Land wiederherstellen zu wollen. Und seit der russischen Intervention 2015 kam er diesem Ziel täglich näher. Durch Bombardements, durch Aushungern. Die gegnerische Seite oft kaum weniger grausam. Belagerte sollen sich unterwerfen oder sterben. Russland mag jetzt für Ostruta eine Feuerpause angekündigt haben, täglich von 9 bis 14 Uhr. Bashar al-Assad aber, der sich auf der Siegerstraße wähnt, muss in seiner Logik jede Feuerpause als taktischen Fehler sehen. Insbesondere, wenn die Vereinten Nationen Eingekesselte mit Nahrungsmitteln versorgen möchten. Eine UN-Resolution, in der die Sicherheitsratsmitglieder eine Feuerpause fordern, ist daher ein Zeichen, aber auch kaum mehr. Zumal der Sicherheitsrat nicht mit Sanktionen droht, wenn Assad den Ruf nach einer Waffenruhe im Artilleriefeuer verhallen lassen sollte.
Soweit der Blick unseres Korrespondenten Björn Blaschke auf die bisherigen Feuerpausen im syrischen Bürgerkrieg. Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph und Strafrechtler an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Feuerpause, Waffenruhe, Waffenstillstand, alle diese Begriffe tauchen auf im Zusammenhang mit Syrien, hat unser Korrespondent gerade gesagt. Bezeichnen diese Begriffe alle das Gleiche oder gibt es rechtliche Unterschiede, zum Beispiel zwischen einer Waffenruhe und einem Waffenstillstand?
Nein, im Wesentlichen ist damit das Gleiche gemeint. Das sind nicht wirklich im engeren Sinne sozusagen rechtstechnische Begriffe. Gemeint ist tatsächlich, dass die Kriegswaffen schweigen. Und nun ist das natürlich so eine Geschichte mit Belagerung und Aushungern. Das ist eigentlich ein völkerrechtliches Verbrechen. Und man darf das im weitesten Sinn wohl unter die verbotenen jetzt Kriegswaffen zählen. Aber der Wortlaut solcher Resolutionen, wie jetzt der Sicherheitsratsresolution, meint das Schweigen der Kriegswaffen.
Sie sagen, die sind rechtlich nicht genau terminiert, diese Begriffe. Es sind dann, so verstehe ich das jedenfalls, eher politische Kategorien. Heißt das dann auch, dass sie im Grunde ja ein stumpfes Schwert sind, wenn Sie jetzt diese etwas daneben liegende Metapher verzeihen? Also dass Waffenruhe im Grunde gar nicht die Kraft haben, dann auch eingehalten zu werden, weil es im Grunde auch kein rechtliches Kompendium gibt, das ihnen Nachdruck verleiht?
Nun, der Sicherheitsrat selbst ist natürlich die Grundlage dafür, dass solche Begriffe auch einen rechtlichen Status kriegen. Der Sicherheitsrat ist nach Artikel 39 und den folgenden Artikeln der UNO-Charta zuständig zur Garantie von Sicherheit und Frieden auf der Welt. Er hat in der Resolution vom Wochenende auch ausdrücklich wieder darauf Rekurs genommen, festgestellt, dass der Frieden in der ganzen Region bedroht ist und dann gibt er solchen Begriffen, also zentralen Termini, in seinen Resolutionen schon auch einen rechtlichen Charakter. Aber es ist ein Mischcharakter. Natürlich ist das alles auch politisch. Und im Völkerrecht, jedenfalls im Kriegsvölkerrecht, ist es ohnehin so, dass die Begriffe, auch die in völkerrechtlichen Verträgen geschriebenen, fixierten Begriffe, immer einen sozusagen politischen Unterstrom haben, der sie im massiven Konflikt, wie er in Syrien seit Jahren tobt, rechtlich sozusagen zweifelhaft macht.
Zumal ja die jetzt für Syrien vereinbarte Waffenruhe von vornherein Ausnahmen vorsieht, das sagen die Konfliktparteien ja auch ausdrücklich, nämlich den Kampf gegen Terrorgruppen oder auch das Selbstverteidigungsrecht. Sind denn solche Ausnahmen vom Kriegsvölkerrecht gedeckt?
Nun, die sind gedeckt von der UNO-Charta als zur Zuständigkeit des Sicherheitsrats gehörend. Der Sicherheitsrat hat das ja in der Resolution, sicher natürlich auf Druck Russlands, ausdrücklich formuliert. Aber man muss schon auch dazu sagen, dass das legitim ist, zu sagen, terroristische Gruppen als Ziele nehmen wir aus. Dass damit Risiken verbunden sind, dass der Begriff des Terrorismus ausgeweitet wird, liegt auf der Hand. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Ostguta von 2 oder 2,5, um nicht zu sagen, wirklich manifest 3 terroristischen Gruppen beherrscht wird. Und natürlich hat Syrien, also das Regime in Damaskus, ein Recht, sich dagegen zu verteidigen. Sie haben kein Recht, Kriegsverbrechen zu begehen. Und Kriegsverbrechen werden im Moment begangen, wenn zivile Ziele gezielt angegriffen werden. Andererseits ist das in der Resolution durchaus vollkommen plausibel zu sagen, dass die andere Seite ebenfalls Kriegsverbrechen macht. Es wird übrigens auch unterstrichen in der Resolution, dass es illegitim ist, in dicht besiedelten zivilen Gegenden Waffensysteme zu stationieren, wie das in Ostguta der Fall ist. Von dort aus werden Wohnviertel in Damaskus beschossen. Kurz, das Ganze ist ein Sinnbild für die vollkommene Katastrophe in diesem Land und für das Verbrecherische auf beiden Seiten. Aber man muss betonen, dass das Verbrechen auf beiden Seiten sozusagen das gleiche Maß hat.
Aus dem, was Sie gerade über dieses Argument gegen Terrorgruppenkämpfen ausgeführt haben, ergeben sich ja gleich 2 praktische Probleme. Zum einen müsste ja jemand hergehen und genau definieren, und zwar im Konsens definieren, was ist eine Terrorgruppe. Und zum anderen müsste dann auch jemand hergehen und immer kontrollieren und sagen, hier, dieser Angriff, den du jetzt gemacht hast, der richtete sich eben nicht gegen eine Terrorgruppe. Das ist doch ziemlich aussichtslos. Da kommt man doch keinen Schritt weiter, oder?
Na, also wenn Sie sozusagen einen handfest praktischen Erfolg sich davon versprechen, dann ist die Perspektive eher pessimistisch. Aber es ist immerhin das Gewicht einer einstimmigen Resolution des Sicherheitsrats jetzt dahinter. Es drohen für alle Akteure auf allen Seiten, wenn da mal Frieden einkehrt, droht das Völkerstrafrecht. Mehr kann man in einem solchen brennenden und lodernden Konflikt, wie er derzeit da stattfindet, wohl vom Völkerrecht nicht erwarten. Ich finde die Resolution des Sicherheitsrats begrüßenswert und bin aber, was die praktischen Folgen eines wirklichen, ruhigen sozusagen Waffenstillstands dort angeht, eher skeptisch.
Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph und Strafrechtler an der Universität Hamburg. Vielen Dank. Und wir kehren jetzt nochmal in das Geschehen jenes Krieges zurück, der ein ganz ähnlicher war wie der in Syrien. Ein Krieg, der fast 400 Jahre zurückliegt, der aber hier bei uns in Deutschland geführt wurde. Und das 30 Jahre lang. Der Schriftsteller Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen lässt ihn uns miterleben aus der Sicht seines Romanhelden Simplicissimus. Und der erlebt in diesem Roman eine der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges, die Schlacht bei Wittstock 1636.
Im Gefecht selbst aber versuchte jeder, dem eigenen Tod zu entgehen, indem er sein Gegenüber niedermachte. Das greuliche Schießen, das Klappern der Harnische, das Krachen der Piken, die Schreie der Verwundeten und der Vorwärtsstürmenden und dazu die Trompeten, Trommeln und Pfeifen, das alles ergab eine grausige Musik. Man sah nur dicken Rauch und Staub, der den grauenhaften Anblick der Verwundeten und Toten verdecken zu wollen schien. Die Erde, die doch sonst die Toten deckt, war an diesem Ort nun selbst mit Toten übersät, die ganz unterschiedlich zugerichtet waren. Da lagen Köpfe, die ihre natürlichen Herren verloren hatten, und Leiber, denen die Köpfe fehlten. Manchen hingen grausiger, beklagenswerterweise die Eingeweide aus dem Leib, anderen war der Kopf zerschmettert und das Hirn zerspritzt. Da sah man entseelte Leiber blutleer liegen, während Lebendige von fremdem Blut trieften. Da lagen abgeschossene Arme, an denen sich noch die Finger regten, als wollten sie in den Kampf zurück, während anderswo Kerle, die noch keinen Tropfen Blut vergossen hatten, das Weite suchten. Da lagen abgetrennte Schenkel, die, obwohl der Bürde ihres Körpers entledigt, trotzdem viel schwerer waren als zuvor. Da sah man verstümmelte Soldaten um die Beschleunigung ihres Todes flehen und andere um Gnade und Verschonung ihres Lebens. Summa summarum war da nichts als ein elender, jammervoller Anblick.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenn die Waffen ruhen, der Krieg in Syrien, so haben wir diesen Tag genannt, denn eine Waffenruhe soll nach dem Willen der Vereinten Nationen nun für 30 Tage gelten in Syrien. Aber ob das auch andere wollen, ob es überhaupt irgendeine der Konfliktparteien will, das bezweifeln viele. Und genau zu dieser Zeit, während unserer Sendung, ziehen Demonstranten in Berlin von der russischen zur türkischen Botschaft, um bei Russland und der Türkei, respektive bei deren Regierungen, eine solche Waffenruhe anzumahnen, denn beide Länder sind Beteiligte an diesem Konflikt. Welche Aktien die Türkei im syrischen Bürgerkrieg hat, das haben wir schon gehört. Und jetzt lassen wir uns von unserem Russland-Korrespondenten Hermann Krause erzählen, welche Interessen der russische Präsident Wladimir Putin verfolgt an der Seite seines syrischen Kollegen Assad. Auch heute, nachdem die syrische Opposition von einem Giftgasangriff spricht, den syrische Truppen auf Ostghuta verübt haben.
Russland steht nach wie vor zu Bashar al-Assad. Moskau sieht sich als Schutzmacht des syrischen Diktators. Egal, wie die Weltgemeinschaft die Lage in Syrien noch einschätzt. 3 Tage nach Verabschiedung der UNO-Resolution heißt es heute in den russischen Fernsehnachrichten: Die militanten Kämpfer setzen den Beschuss auf Damaskus vom Territorium der Stadt Ostghuta aus fort. Sie brechen damit die beschlossene Waffenruhe. In den letzten 24 Stunden haben die Terroristen mehr als 30 Geschosse auf verschiedene Bezirke von Damaskus abgefeuert. Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau hätte die russische Aufklärung herausgefunden, dass 5 Terrororganisationen, darunter die berüchtigte Al-Nusra-Front, in Ostghuta ein gemeinsames Kommandozentrum gegründet haben. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte: Nach unseren Angaben bereiten die Kommandeure der bewaffneten Einheiten in Ostghuta eine Provokation vor. Bei der werden sie chemische Waffen einsetzen. Ihr Ziel ist es, dann die Regierungstruppen zu beschuldigen. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten hat aber bereits dieser angekündigte Chlorgasangriff stattgefunden. Vermutlich ist ein Kind dabei ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen leiden unter schweren Atemproblemen, heißt es. Fest steht, Russland weist im Namen von Assad alle Schuld von sich. Die Extremisten erlauben den Bürgern nicht, die Stadt zu verlassen. In verschiedenen Gefängnissen halten sie Kinder und Frauen gefangen und bereiten Provokationen vor, auch mit dem Einsatz von chemischen Waffen. All diese Angaben lassen sich nicht überprüfen. Das russische Fernsehen zeigte heute Filme aus der umkämpften Stadt. Dabei wurden nur regierungstreue Syrer interviewt. Diese erklärten, dass die Terroristen nicht nur Damaskus, sondern auch Ghouta beschießen würden. Zudem macht Russland weiterhin Washington für die Lage an der syrisch-türkischen Grenze verantwortlich. Indem die USA den Kurden die Idee eines unabhängigen Staates eingepflanzt hätten, heißt es, würden sie nur für Unruhe und kriegerische Auseinandersetzungen sorgen. Ähnlich argumentiert auch Außenminister Sergej Lavrov. Die Regelung, dass ein Teil der kurdischen Bevölkerung im Norden des Landes ihre Autonomie nun bekommen soll, diese Regelung ist alles andere als hilfreich. Und es ist nicht sehr hilfreich, dass die USA die Autonomiebestrebungen der Kurden unterstützen. Was zeigt, Syrien ist von irgendeiner friedlichen Regelung noch weit entfernt. Die beiden großen Militärblöcke spielen mit Hilfe ihrer Verbündeten ein böses Spiel auf Kosten der seit Jahren nun leidenden Zivilbevölkerung.
So fasst unser Korrespondent Hermann Krause in Moskau die Lage im syrischen Bürgerkrieg zusammen. Er hat die russische Sicht im Auge. Dr. Bente Scheller leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut. Sie hat von dort aus den Mittleren und Nahen Osten im Blick und sie hat insbesondere über die Lage in Syrien publiziert. Guten Abend.
Guten Abend.
Was könnte denn die beteiligten Mächte dazu veranlassen, dieses böse Spiel zu beenden, wie Hermann Krause es formuliert hat, dieses böse Spiel, das sie auf dem Rücken der Zivilbevölkerung miteinander treiben?
Nun, wir haben hier ja insbesondere ein von Russland vorangetriebenes Spiel. Gerade lesen wir es auch in den Nachrichten. Russland hat zwar als Sicherheitsratsmitglied die Waffenruhe mit unterzeichnet, die es geben soll. Gleichzeitig hat Russland heute aber bekundet, es solle keine 30-tägige Waffenruhe geben, sondern täglich zwischen 9 und 14 Uhr sollten die Waffen schweigen. Das ist ja etwas ganz anderes, als da vom Sicherheitsrat unterzeichnet wurde.
Könnte man denn in irgendeiner Form, und wer könnte das auf Russland einwirken, dann doch sich für eine Waffenruhe einzusetzen, was die russische Regierung ja bisher und wie wir eben heute sehen, bis zur Stunde nicht getan hat?
Nun, einerseits haben wir ja in der letzten Zeit und über den ganzen Konflikt eigentlich immer wieder Versuche gesehen, seitens der Bundesregierung und auch seitens anderer Russland hier eine konstruktive Rolle zuzugestehen. Wir haben Russland gesehen, wie es das Astana-Forum einrichtet als komplementären Prozess zu den Genf-Verhandlungen. Aber ein Problem für Russland ist natürlich genau sein Partner Assad, der viele Vereinbarungen trotz der russischen Zusage und trotz Russland, das als Garantiemacht dient, immer wieder unterlaufen hat. Nicht zuletzt das Verbot des Einsatzes chemischer Waffen.
Da könnte natürlich jetzt Russland einen Riegel vorschieben und sagen, das geht uns zu weit, wenn die russische Regierung das tatsächlich so sieht, dass Assad sich da selbstständig macht und nicht das tut, was er mit seiner Schutzmacht Russland vereinbart hat, dann hätten die Russen doch da auch einen Hebel. Aber offenbar sind sie nicht gewillt, den anzusetzen?
Ja, ich denke, Russland geht es sehr stark darum, international anerkannt zu werden als die Macht, die diesen Konflikt auf den Weg der Lösung bringt. Und davon sind wir natürlich weit entfernt, wenn dann der Partner in Syrien, Assad, es immer wieder unterläuft. Die Beispiele dafür sind zahlreich. Denken wir nur letztes Jahr an die große Konferenz in Brüssel. Zeitgleich zu dieser Konferenz hat das Regime Sarin eingesetzt in Khan Sheikhoun. So zeigt Assad immer wieder, dass nicht nur er abhängig von Russland ist, sondern dass Russland auch genau ihn braucht, um eben diesen Bonus zu bekommen, eine Friedenslösung herbeizuführen.
Es gibt unzählige Akteure im syrischen Krieg, das haben wir in dieser Sendung ja schon gehört, aber Akteure, die nicht alle gleichermaßen mächtig sind wahrscheinlich. Wer von diesen Akteuren hätte denn aus Ihrer Sicht es in der Hand, den entscheidenden Beitrag zu einem Frieden zu leisten? Wen müsste man ins Boot holen, damit das überhaupt einen Hauch einer Chance hätte?
Eigentlich müsste nur der UN-Sicherheitsrat all den Resolutionen stattgeben, die er auch unterzeichnet hat. Es gibt über 17 Resolutionen des Sicherheitsrates, die im Prinzip alle Dinge in Syrien regeln. Von Waffenruhen wie die unlängste Resolution über humanitäre Versorgung, Aufhebung der Belagerung und ein Verbot des Einsatzes von Chemiewaffen ist dort alles festgehalten. Aber es bleibt ein Papiertiger, weil die Mächte des Sicherheitsrates sich eben nicht dazu durchringen, diese auch durchzusetzen.
Es geht ja auch wahrscheinlich schlechterdings nicht, die Regeln, nach denen die UN funktioniert, auch gerade der Sicherheitsrat funktioniert, jetzt zu ändern. Es wird bei diesem Vetorecht bleiben, solange dieser Konflikt andauert. Ist denn irgendein anderes Format denkbar, das genügend Autorität hätte, die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu zwingen oder überhaupt in irgendeiner Form zu einer friedlichen Lösung beizutragen?
Ich denke, hier wären dann verschiedene UN-Gremien noch einmal gefragt. Wir haben einerseits vor 2 Jahren zu Weihnachten gesehen, die Generalversammlung ist aktiv geworden, wo der Sicherheitsrat sich eben nicht hat durchringen können, und zwar um einen Mechanismus einzurichten, um Gerechtigkeit in Syrien zu schaffen, indem er nicht nur Informationen sammelt, sondern auch tatsächlich Fälle formuliert. Wir hätten andererseits aber auch noch die Handhabe über die humanitäre Hilfe, die nach Damaskus geliefert wird. Über die UN wird vornehmlich humanitäre Hilfe in Syrien über Damaskus finanziert, und diese Hilfe kommt größtenteils Menschen in regimekontrollierten Gebieten zugute. Hier gibt es sicherlich auch Bedürftige, aber wir müssen immer sehen, der Großteil der wirklich Bedürftigen sitzt außerhalb dieser Gebiete. Hier könnte natürlich auch die UN noch beherzter auftreten und sagen, wir frieren diese Hilfen ein, solange eben nicht die Bedingung erfüllt wird, dass die Bedürftigsten hier auch mitversorgt werden.
Diesen Gedanken hat vorhin in der Sendung auch schon die Kollegin Christine Hellberg geäußert, freie Journalistin in Syrien. Aber wenn man diese Maßnahme anwendet, dann ist die doch entweder, wenn sie wehtun soll, schadet sie ja den Menschen auch in den Gebieten, die Assad kontrolliert. Und dann trifft es ja möglicherweise dann die Falschen, die man eigentlich nicht treffen will. Oder es trifft sie nicht so sehr, dann könnte Assad sie doch kalt lächelnd ignorieren. Also ist das wirklich ein geeignetes Instrument aus Ihrer Sicht?
Es ist zumindest ein Instrument, das noch nicht ausprobiert worden ist und in dem ich durchaus Potenzial sehe. Denn es ist der letzte legale Geldfluss, den das Regime hat. Und ein Großteil dieser Hilfen werden eben über regimenahe Institutionen umgesetzt. Das heißt, es würde nicht so sehr die Menschen, die tatsächlich am Ende der Kette versorgt werden, treffen, sondern es würde primär wirklich Institutionen des Regimes treffen. Und deswegen wäre es etwas, was das Regime sich wahrscheinlich zweimal überlegen würde.
Wir haben ja erfahren in der Sendung, dass die Allianzen dauernd wechseln, dass also jeder je nach Ort und Lage sich den Verbündeten sucht, den er gerade brauchen will und auf den Feind losgeht, der ihm gerade im Wege steht. Also jede Konfliktpartei will ja offenbar vor allem Macht für sich, so viel wie möglich. Nüchtern betrachtet kann man natürlich sagen, Macht ließe sich teilen, indem man jedem seine Einflusssphäre gibt. Wäre das möglich? Hätte ein solcher Teilungsplan für Syrien eine realistische Chance?
Von Teilung zu sprechen ist schon ein sehr gefährliches Konstrukt, denke ich. Wir haben in den ganzen Jahren des Konfliktes von keiner Konfliktpartei eigentlich wirklich den Wunsch nach einer Teilung gehört. Das heißt, wenn diese von außen vorgeschlagen würde, käme das wieder den auch sehr umstrittenen kolonialen Grenzen gleich. Und das ist natürlich auch etwas, wo zu Recht Bedenken herrschen.
Also das heißt, jeder will alles und nicht weniger als alles, aber keiner wird alles kriegen oder wird am Ende doch einer alles kriegen. Was meinen Sie, wie endet dieser Krieg, wenn er so weitergeht, wie wir ihn in den letzten Jahren erlebt haben?
Ich denke, wir können nicht sagen, dass hier jeder alles will. Es ist ganz klar, Assad hat erklärt, dass er jeden Zentimeter syrischen Bodens zurückerobern will. Aber wie er das regieren will, hat er nie erklärt. Und so geht es für viele Menschen, die jetzt in belagerten Gebieten leben, auch gar nicht um Macht. Da haben wir auch von unseren Partnern immer wieder gehört, wir haben gar keine politischen Forderungen mehr. Wir wollen überleben. Und sie haben eben an anderen Orten Syriens gesehen, auch wenn ein Ort kapituliert, gibt es keine Sicherheit. Danach erfolgt eben keine Versöhnung, danach erfolgt keine Versorgung dieser Ortschaften, sondern eigentlich geht der Konflikt weiter, nur rückt er dann noch weiter aus dem internationalen Blickwinkel.
Dr. Bente Scheller, Leiterin des Heinrich-Böll-Büros in Beirut. Sie hat von dort den Mittleren und Nahen Osten im Blick und hat insbesondere über die Lage in Syrien publiziert. Vielen Dank.